Die Überschrift lautet heute Gott des Lebens oder das Ende der Todesfurcht. Einige haben vielleicht noch im Ohr, was eben Thomas gelesen hat aus dem 104. Psalm. Es war ja nur ein kleiner Ausschnitt, aber er vibrierte vor Leben. Dieser Jubel über den Herrlichen und Heiligen, über den Schöpfer, der in seiner Allmacht nur beglückend Gutes geschaffen hat. Vom Licht zu den Quellwassern und den Vögeln des Himmels, die unter den Zweigen sitzen und singen zur Ehre Gottes und zu unserer Freude. Und wir können es tatsächlich Tag für Tag hören und riechen und schmecken, wie gütig der Herr ist. Der Schöpfer des Universums ist der Gott des Lebens. Überwältigend ist er in seiner überströmenden Fülle an Schönheit, an Kraft, an Liebe, an Herzlichkeit und Herrlichkeit. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht, singt David in Psalm 36. Und wenn wir diesen Psalm beten, dann singen wir ihn mit David weiter. Denn der Gott des Lebens hat uns auch ein Buch des Lebens geschenkt. Es ist ein Geschenk für die Ewigkeit. Und es schließt uns schon jetzt mitten in der vergänglichen Zeit die Tür zum wahren Leben auf. Vom Leben selbst abgesehen ist nichts unter dem Himmel so wertvoll wie die Bibel. Weil der Heilige Geist sich derart mit dem Wort Gottes vermählt hat, dass es denen, die es im Glauben aufnehmen, zum lebendigen Wasser wird, das in das ewige Leben strömt. Und je mehr wir davon trinken, von diesem lebendigen Wasser, desto mehr wächst, nicht immer, aber doch stetig, desto mehr wächst die Freude, dass uns im Beten und im Aufnehmen des Heiligen Wortes der Schöpfer und Erlöser unseres Lebens selbst entgegenkommt. Und Jesus Christus kommt uns nicht nur entgegen, er, der uns durch seinen Sühnetod mit Gott versöhnt hat, mit seinem Vater versöhnt hat, er holt uns heraus aus den gängigen Lebensmustern einer selbstbezogenen, unglücklichen Existenz. Und er führt uns oft auch gegen unsere eigene Skepsis hinein in ein göttliches, in eine göttliche, erfüllende Liebesbeziehung. Dieser lebenslang währende Prozess, den die Bibel Heiligung nennt, lässt sich auch so beschreiben. Der Sohn Gottes, der eins ist mit dem Vater, löst uns aus der Starrheit und aus den Schmerzen einer tödlichen Ich-Verkrampfung. Und eröffnet uns die Augen des Herzens für eine Dimension des Lebens, die wir von Natur aus nicht kennen. Wieder in den Worten Davids gesprochen, diesmal aus Psalm 18 und aus der Vergangenheitsform in die Gegenwart geholt, er, der Herr, der Hochgelobte, führt dich und mich hinaus ins Weite. Er reißt uns heraus aus Enge und Angst, denn er hat Wohlgefallen an dir und mir. Luther übersetzt, er hat Lust zu mir, starke Freude. Diese Gewinnung an Weite, diese Gewinnung unter der Herrschaft Christi, diese Befreiung aus der Macht der Egozentrik bedeutet zugleich Überwindung aller beherrschenden Einflüsse des Teufels und seines wirkungsmächtigsten Handlanger des Todes. Im Grunde habe ich damit schon die Quintessenz zum heute vorgegebenen Predigttext mitgeteilt. Nun muss ich ihn auch noch vorlesen. Es ist der letzte Abschnitt im zweiten Kapitel des Hebräerbriefes. Im Kern geht es um die Verse 14 und 15. Und damit der Zusammenhang besser erkennbar ist, beginne ich bei Vers 9. Da heißt es, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne und auch Töchter zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen. Und er spricht, ich will deinen Namen verkündigen, meinen Brüdern, und mitten in der Gemeinde Dialog singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und ebenso, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Und nun kommen die Worte, um die es heute vor allem geht. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte auch er, Jesus, es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Dann kommen noch zwei Verse, denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er, der Sohn Gottes, in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden, also uns. Da haben wir das Evangelium, wie es kürzer kaum formuliert werden kann, das Einswerden des Sohnes Gottes mit den erlösungsbedürftigen Menschen, mit uns, sein Leiden und Sterben für uns, die er Brüder nennt. Und dann sein hoher priesterlicher Dienst oder gleichzeitig sein hoher priesterlicher Dienst vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes, also erniedrigt zu werden bis in die tiefsten Tiefen deiner und meiner Sündenschuld. Aber schon am Kreuz krönt ihn, so lasen wir eben, der Vater mit Preis und Ehre. Und er macht diese Krönung offenkundig in der Auferstehung und Himmelfahrt seines Sohnes. Und mittendrin in dieser Kurzfassung des heilsgeschichtlichen Dramas erfahren wir, dass Jesus durch sein Leiden und Sterben den Satan um sein machtvollstes Terrorinstrument gebracht hat, eben den Tod, den er ein für alle Mal überwand. Wenn wir diese Wahrheit auf uns wirken lassen, kann es für uns alle doch nur eine Antwort geben, nichts wie hin zum Sieger von Golgatha, hin zu dem, unter dessen Herrschaft wir sicher sind vor dem Zugriff des Teufels und des Todes und damit auch vor der Tyrannei der Sünde. Wir wären ja bescheuert, wenn wir unser kleines, schwaches Leben nicht heute und morgen und an jedem neuen Tag bewusst und dankbar Jesus anvertrauen würden. Mit seinem Sieg über den Tod hat er den Teufel machtlos gemacht gegenüber allen, die Jesus gehören. Gottes vollkommenes Verfügungsrecht über mein Leben bejahen, also danach verlangen, dass auch heute nur sein Wille geschehen möge, das ist doch das Vernünftigste, was ein Mensch tun kann. Zu Jesus rufen, zu Jesus rennen, sich an Jesus hängen, das ist Landung im wahren Leben, Eintritt ins wahre Leben, in der Geborgenheit Gottes, in der Liebe Gottes, in der ewigen Fürsorge Gottes ankommen. In diesem bergenden Versöhntsein mit Gott wird jeder von uns aufblühen und zu der Person werden, zu der er uns bestimmt hat, nämlich zu seinem Ebenbild werden, das ihn in seiner Herrlichkeit widerspiegelt. Seine Güte also, seine Treue, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, sein Friede und so weiter. Wir erzeugen diese göttliche Widerspiegelung nicht aufgrund eigener Anstrengung. Wir erzeugen sie nicht in uns, sondern nur in Christus Jesus, nur in diesem Hängen an Jesus, dem wir uns mit ganzer Person überlassen sollten. Heute wieder neu den Entschluss fassen, Jesus, dir überlasse ich mich mit meiner ganzen Person. Der Begriff Person entstammt dem lateinischen personare, hindurchtönen. Dazu hat uns also Jesus Christus erlöst, dass der Schöpfer allen Lebens durch uns hindurchtönt und wir als seine Geliebten gegenüber und als seine Freunde erkennbar werden. Wie einst im Paradies, als er die ersten Menschen nach seinem Bilde schuf. Wir alle wissen, wie es weitergeht. Der Verderber trat auf den Plan, der Mörder von Anfang an und der Vater der Lüge, wie Jesus ihn später nannte. Und mit der Lüge, nämlich ohne Gott in eigenmächtiger Selbstherrlichkeit wie Gott zu werden, mit dieser Lüge reichte er, der Vater der Lüge, unseren Stammeltern, das Gift der Sünde. Und als sie es schluckten, ergriff sie der Tod. Von nun an hatte er sie in seiner Gewalt. Und alle, die ihnen nachfolgten, ebenso. Denn dieses Gift des Autonomiestrebens, also unabhängig vom Schöpfer Herr des Lebens sein zu wollen, dieses Gift wird seit dem Sündenfall von Generation zu Generation weitergereicht. Wir vererben es, auch den Nächsten. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, sagt die Bibel dazu, Jesaja 53. Das heißt, seit dem Sündenfall der ersten Eltern marschiert die Menschheit in die verkehrte Richtung. Nämlich weg von der Quelle des Lebens, hinein in die Todeszone. Mehr noch, unter die Herrschaft des Todes, der dem Teufel stets zu Diensten ist. Und die Folgen sind unvorstellbare Schrecken. Oder kann sich jemand die unsäglichen Schrecken und Massaker vorstellen in den Stammeskriegen, Bürgerkriegen, Völkerschlachten der letzten Jahrtausende der Menschheitsgeschichte? Oder die Qualen von Kindern, die in Deutschland des Jahres 2020 dem satanischen Missbrauch ausgeliefert werden? Können wir uns das vorstellen? Oder die Qualen und die Todeskrämpfe von Millionen Juden in den Vernichtungslagern, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek und so weiter. Oder die Leiden in den Folterkammern, in den nordkoreanischen Straflagern. Sind da Ebenbilder Gottes am Werk, die das tun? Sind heute hier im Westen und im Osten und im Süden und im Norden der Welt Ebenbilder Gottes am Werk, wenn ein Egoist den anderen übertrumpfen muss? Wenn die Lüge nach Gier und nach Macht und nach Geld, nach Ich-Verwirklichung unser gesellschaftliches Klima prägen, sind da Ebenbilder Gottes am Werk? Wer die ersten Seiten der Bibel aufmerksam liest, der wird auf zwei Ebenbilder stoßen. Vom ersten Ebenbild hörten wir schon, es währte nicht lange. Vom zweiten Ebenbild lesen wir wenige Kapitel weiter schon. Im Kapitel 5 des ersten Buches Mose, da steht, Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn. Ihm gleich und nach seinem Bilde. Und er nannte ihn Seth. Und dann folgt ein Namensregister von Enosch über Kenan bis Jered und Lamech und weiter. Und auf jede genannte Person folgt der monotone Hammerschlag und starb und starb und starb. Wann ergriff sie der Tod? Wann ergriff sie der Tod? Als sie hochbetagt waren? Nein, da ging es nur mit ihrem Körper zu Ende. Sie alle waren bereits in der Sphäre des Todes, also vom Ursprung des Lebens von Gott getrennt, als sie geboren wurden. Dafür wird später in seinem berühmten Bußpsalm 51 bekennen, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, hatte Gott dem Adam gesagt. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. In Römer 6 lesen wir, der Sünde Sold ist der Tod. Dieser Sold wurde der Ankündigung Gottes entsprechend sofort ausbezahlt. Adam und Eva versanken an jenem Tag im geistlichen Tod, als sie sich von ihrem Schöpfer abwandten und der Schlange folgten, dem Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, wie es im letzten Buch der Bibel heißt. Gottes Wort stellt klar, wir können das in Römer 5, 12 lesen, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Deshalb, so sagt uns der Römerbrief, wir haben das letzte Woche schon gehört, deshalb haben sie auch alle die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hatte. An die Stelle der Widerspiegelung der strahlenden Herrlichkeit Gottes traten damals schon bis zum heutigen Tag, bis in die Zukunft, die bleiernen, niederdrückenden Merkmale von Teufel und Tod. Egoismus, Isolation, Ehrgeiz, Neid, Aggression, Depression, Unzucht, Unreinheit, Eifersucht, Streit. Es gibt eine endlose Liste von furchtbarsten Auswirkungen. Der Epheserbrief beschreibt das im zweiten Kapitel. Er beschreibt unseren derart veränderten Zustand so: Tod durch eure Übertretungen und Sünden, Kinder des Ungehorsams, Kinder des Zorns von Natur und dann noch einmal Tod in den Sünden. Dieses Existieren im Würgegriff des Todes gebiert Angst, Verzweiflung und Knechtschaft. Wir haben das vorhin ja im zweiten Kapitel des Hebräerbriefes gelesen. Die Angst vor dem Tod beherrscht das gesamte Leben in der Gottesferne. Und der Teufel benutzt den Tod als sein Instrument. Mit ihm als Gehilfen übt er seine Macht aus. So, nun stellt sich aber die Frage, stimmt diese Aussage überhaupt, dass Menschen ohne Gott in Angst leben? Fühlen sie sich nicht maßlos frei? Versklavt und verzweifelt, so sagt der Zeitgeist, das war vielleicht einmal. Ja? Heute, und nicht erst heute, sieht man sich berufen, von wem auch immer berufen, aber man sieht sich berufen zur unbändigen Selbstverwirklichung, zum Anstreben immer neuer, höherer Ziele und zum Ausleben aller Möglichkeiten. Das ist modern. Ja, diese grassierende weltweite Seuche, die wir jetzt erleben, die wird oder hat der Maßlosigkeit des modernen Menschen einen Dämpfer verpasst. Aber mit dem demnächst vielleicht verfügbaren Impfstoff dürften die alten Gewohnheiten wieder Triumphe feiern. Denn der Mensch ohne Gott braucht ständig den Kick, den Schuss, eine neue Zerstreuung, um die wirklich tief sitzende Angst vor dem Tod zu betäuben. Davon lebt die Unterhaltungsindustrie, die Konsum- und Kulturindustrie, die Vermarktung von Sex and Crime. Das hält unseren Apparat am Laufen. Am Rande, wie begann der digitale deutsche Vorzeigekonzern Wirecard, den ihr alle kennt mittlerweile, der als kriminelles Lügenkonstrukt den größten Bilanzfälschungsskandal unserer Geschichte hinlegte, wie kam er in Fahrt? Er startete als Zahlungsabwickler für Pornoseiten. Das war der glorreiche Beginn. Es ist ein gigantischer Apparat, den die Menschheit mit immer neuen Attraktionen am Laufen halten muss, um die tatsächliche Versklavung durch Teufel und Tod zu verdrängen. Aber die unerbittliche Wahrheit ist, je mehr der Mensch sich verliert im Amüsement und in geschäftiger Umtriebigkeit, weil er damit seine Angst vor dem eigenen Verwelken und Sterben zudecken möchte, je mehr er das tut, umso stärker bindet er sich just an den, dem er entkommen möchte. Denn der Tod und der Teufel sind die Meister dieser Schattenwelt. Gerade das Blendwerk des Ersatzlebens, dieses Pseudolebens, ist ihr Metier. Breit und attraktiv ist der Weg, den sie auftun. Dieser Weg in die Verdammnis. Verdammnis läuft, wenn sie nicht in Christus Jesus aufgehoben wird, auf den ewigen Tod zu. Der ewige Tod ist die unendliche Fortsetzung des bereits eingetretenen geistlichen Todes. Jesus spricht davon in seiner Rede vom Weltgericht und der großen Scheidung, wie sie Matthäus im 25. Kapitel mitteilt. Teil dessen, was wir vorhin gehört haben schon. Da wird der Menschensohn nach seiner Wiederkunft auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen und den Schafen, die ihm folgten, sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Aber zu den Böcken zu seiner Linken, also die Schafe, die ihm folgten, bekommen die Erfüllung aller Verheißungen. die Böcken zu seiner Linken, die ihm nicht folgten, denen wird er sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln. Matthäus 25, 41. Vom ewigen Verderben spricht die Bibel mehrmals, etwa im ersten Kapitel des zweiten Thessalonikerbriefes oder dann ganz drastisch und eindeutig auf den letzten Seiten der Offenbarung, wo Teufel und Tod mitsamt aller Gefolgschaft im feurigen Pfuhl enden, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie dort geschrieben steht, Offenbarung 20,10. Für alle Sünder, für uns, die ihre Hoffnung allein auf die Gnade Gottes setzen und an ihrem Retter Jesus Christus hängen, ist diese Botschaft eine gute Botschaft, denn sie gibt uns die Gewissheit, der Tag kommt, er rückt näher, an dem alle gottfeindlichen Mächte, die Lug und Betrug, Versklavung und Verzweiflung, blutigen Terror und Angst über die Menschen gebracht haben, an dem sie endlich und auf ewig verschwinden müssen. Welch ein Glück für uns, für alle Geplagten. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, jubelt Paulus im 1. Korintherbrief, 15. Kapitel. Denn der Tod ist keine Schöpfung Gottes. Gott schuf das Leben. Der Tod ist Antileben. Wie auch Satan keine Schöpfung Gottes ist. Geschaffen hat Gott die Engel, Heere von Engeln, Heerscharen von Engeln. Die Bibel sagt wenig über das Auftauchen des Bösen, das aus dienenden Geistern machtlüsterne Rebellen machte. Doch so viel stellt die Bibel klar. Diese Bezeichnungen großer Drache und alte Schlange und Verkläger und Teufel zeigen, dass der Satan und seine Anhänger grässliche Entstellungen ihrer ursprünglichen Existenz sind. Aber natürlich hat Gott auch diese Negativbilder der Schöpfung unter seiner Allmacht und Kontrolle. Sie sind ja nichts als Minuszeichen. Wie die Finsternis die Abwesenheit von Licht ist, so ist der Tod die Abwesenheit von Leben. Und der Teufel ist die Abwesenheit von Wahrheit und von Gerechtigkeit und Liebe. Und die Sünde ist das Mittel, um den Menschen in die Katastrophe der deprimierenden Gottverlassenheit mit hineinzuziehen und sie ihm auch noch als verlockendes Ziel auszumalen. Wer das einmal durchschaut hat, der lässt sich nicht mehr für dumm verkaufen. Wir wollen nicht das Schicksal des Teufels mit seinen ganzen Lügenbildern übernehmen. Wir werden täglich neu das Leben wählen. Das wahre Leben, das ewige Leben. Das Leben unter der Herrschaft unseres Erlösers Jesus Christus. Das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag auch jetzt wieder neu treffen. Ich wähle das Leben. Vorhin haben wir den Halbsatz gehört aus Römer 6, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Fortsetzung lautet, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Welch eine Gabe, welch ein Geschenk. Gott gibt so gern. Er gibt uns seinen Sohn und mit ihm das ewige Leben. Er gibt uns den Geist der Wahrheit und der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gibt uns erleuchtete Augen des Herzens. Das war ein Zitat aus dem Epheserbrief. Denn ohne diese Erleuchtung von Gott würden wir immer noch im Dunkeln tappen, keinen Durchblick haben und uns vom Lügner weiter in die Irre führen lassen. So aber, mit diesen von Gott erleuchteten Augen des Herzens, erkennen wir, nun kommen einige Worte aus dem Kolosserbrief, dass wir Auserwählte Gottes sind. Heilige und Geliebte, Kapitel 3. Dass wir an der Fülle der Gottheit Christi teilhaben, da er am Kreuz den Schuldbrief getilgt hat, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Wer immer diesem Evangelium glaubt und Gott vertraut, der wird die satanische Waffe, den Tod, nicht mehr fürchten. Denn Jesus selbst spricht uns zu: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, 24. Und noch einmal, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Johannes 8, 51. Und zum dritten Mal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11, 25. Wenn Gläubige sterben, fallen sie niemals in die Fänge des Todes. Auf der Schwelle zwischen Zeit und Ewigkeit fallen sie immer ihrem Heiland und Herrn in die Arme. Das ist das Evangelium. Denn wer den Sohn hat, sagt uns Johannes im ersten Brief, 5. Kapitel, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Umgekehrt, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Die Schlussfolgerung also, nicht nur heute, sondern hoffentlich jeden neuen Tag, kann nur sein, alles auf Jesus setzen. Alles, alles. Alle Hoffnung, alle Sehnsucht, alles Versagen, alles Verzweifeln, alle Befürchtung, alle Stärken, alle Schwächen, alles dem hingeben, der als Lamm Gottes am Kreuz tatsächlich alles zu unserer ewigen Erlösung, zu unserem ewigen Heil vollbracht hat. Und dann können wir Tag für Tag in dieser frohen Gewissheit leben, die im 14. Kapitel des Römerbriefs steht. Das ist das Schlusswort heute. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn.
Amen.
Amen. Amen. Wer noch ein kurzes Gebet sprechen will, der möge es tun. Ich weiß nicht, ob das technisch geht. Darf man das? Ja, gut. Also, wer mag, der bete ganz kurz. Notfalls durch die Binde hindurch. Herr Jesus Christus, es ist das größte Glück, ganz dir zu gehören, dem Sieger über Tod und Teufel, ein für allemal auf ewig die Deinen zu sein. Herr, all die Reste unseres und die alten Gewohnheiten unseres alten kaputten Lebens, das ja immer noch neben dem Glaubensleben her existiert, all diese Reste und Dummheiten meines Lebens und unseres, lösche sie aus, mache sie immer schwächer, schenke uns eine gesunde Abneigung, einen Ekel gegen das gewohnte Sündigen. Danke, dass du die Tyrannei der Sünde auf jeden Fall gebrochen hast. Wir möchten auch immer weniger dieses ehemals süße, aber doch immer häufiger bitter schmeckende Gift der Sünde weiter zu uns nehmen. Wir möchten, dass du uns vollständig ergreifst und allen Egoismus uns als lächerlich zeigst, aber alle Hingabe in deinen Willen hinein als das Glück, als die ewige Freude. Ja, du bist unsere ewige Freude. Es geschehe alles zur Verherrlichung deines Namens und zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen.